Liebe Freunde, liebe Gäste, an sich ist das eine gewisse Herausforderung, weil die Welt sich ständig verändert und dann stehst du da und denkst, welchen Text nimmst du, welcher Text passt heute, welche Antwort kannst du geben, denn das, was in Frankreich passiert ist oder in Nigeria oder sonst noch wo, das alles hat ja die ganze Welt schockiert. Und da dachte ich, Offenbarung, Kapitel 9, 1 bis 11, die fünfte Posaune, das wäre doch was für heute. Aber dann habe ich überlegt und habe gesagt, da wir am 7. Februar sowieso über die Offenbarung sprechen werden, deswegen habe ich das für den 7. November erstmal aufbewahrt. Ich stelle heute aber eine ganz andere Frage an euch. Wer war der erste Missionar, den Jesus berufen hat? Wer war der erste Missionar, den Jesus aussandte oder berufen hat? Bestimmt würde man sagen, es war ein Mensch, der eine gute Ausbildung hatte. Oder man würde sagen, es war ein Mensch, der so leidenschaftlich Jesus nachgefolgt ist. Ein Mensch, der natürlich ein Jünger war oder vielleicht die ganze Bibel kannte, die heiligen Schriften gelesen hat immer und der natürlich die Hingabe praktizierte, die Hingabe an Gott, die Hingabe an Jesus Christus und so weiter. Aber das ist nicht so. Wir lesen das nicht so in der Bibel. Und es war auch keiner aus dem Kreise der Jünger, war es nicht, oder auch aus dem Kreise der 70 Jünger, die dann Jesus verlassen haben. Und in den Briefen von Petrus oder von Paulus oder sonst in den Evangelien lesen wir davon nicht. Wohin ging Jesus, um den ersten Missionar zu berufen? Auf einem Friedhof. War das. Er ging zu einem Friedhof. Wer war der erste Botschafter, den Jesus beauftragte? Nun, Entschuldigung für diesen Begriff, aber es war ein Wahnsinniger, ein Verrückter war das. Das muss man schon so sagen. Aber Jesus hat ihn berufen. Und so möchte ich euch einladen, dass wir jetzt das Markus-Evangelium aufmachen, aufschlagen, Kapitel 5, 2 bis 5. Wir lesen erstmal diesen Text. Markus Evangelium Kapitel 5, 2 bis 5. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräben her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden. Auch nicht mit Ketten, denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Was war das für ein Mensch? Also aus heutiger Sicht, aber ich denke auch aus der Sicht der Menschen damals, gehörte er zu den Menschen der zweiten Sorte, vielleicht sogar zu der dritten Sorte. Und eigentlich gehörte er in einen Kerker, in ein Gefängnis und die Polizei musste ihn rund um die Uhr bewahren. Also es ist an sich ein geistgestörter Mensch. So stellt ihn die Bibel dar. Und natürlich, weil er ein geistgestörter Mensch gewesen war, hat man versucht, natürlich, wie das so damals war, die ganze seine Familie, Eltern, Geschwister, wenn er welche hatte, wenn er verheiratet war, also die Frau, die Kinder, dann auch irgendwie zu ignorieren. Und wenn man dann Nachrichten geschaut hat am Abend, dann hat man immer so sein Gesicht gezeigt mit dem Hinweis, also Leute, seid vorsichtig und geht nicht zu diesem schlimmen Friedhof. Und dieser Mann war der erste Missionar der ganzen Christenheit. Die Menschen in ganz Palästina wussten nicht, was sie mit diesen Menschen machen sollten. Sie waren ahnungslos, sie waren hilflos, sie haben einmal ihn gefesselt, zweites Mal, drittes Mal, aber er hat alles zerrissen, er hat die Kleider von sich gerissen und er ist wie ein Verrückter, wie ein Wahnsinniger durch die Gegend rumgeirrt. Und dann nahm er noch natürlich Steine, verletzte sich, ja, das Blut lief, vielleicht von der Stirn, vielleicht von den Händen, wie auch immer. Aber dieser Mensch war ein erster Missionar. Und wenn man das so berücksichtigt und denkt, ihn hat Jesus berufen, er hat die ganze Gegend unsicher gemacht. Die ganzen Menschen hat er unsicher gemacht. Und er war eine Bedrohung für die Gesellschaft. Und niemand hatte einen Platz für ihn, nur Jesus Christus. Ich glaube, auch heute wären die Ärzte hilflos gewesen. Klar, sie hätten ihn irgendwo eingesperrt in einer Klapse oder sonst noch wohin. Ja, sie hätten ihm Medikamente gegeben, die Psychologen, die hätten ihn vielleicht eine Weile betreut, aber trotzdem hätte es nicht geholfen. Auch keine professionelle Hilfe. Doch bei Jesus dauerte es nur ein paar Sekunden. Nur ein paar Sekunden. Die Begegnung ist, wie wir sie jetzt gelesen haben, hochexplosiv. Das Boot, der Junge, landet in der Nähe eines Friedhofs und einer Schweinenherde. Und nun, auf einmal, als sie aus dem Boot ausgestiegen sind, wir müssen uns das so vorstellen, als Jesus ausgestiegen ist aus dem Boot, da kommt ein Verrückter gelaufen zu ihnen und schreit ganz laut. Und wir müssen uns das so vorstellen, also die Haare stehen so, übrigens damals gab es noch kein Gel, ja, also kann man sich vorstellen, so die Haare standen ganz hoch und ein nacktes Chaos, blutige Handgelenke und aufgekratzte Haut, also an sich eine Furie in der Menschengestalt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger, die das gesehen haben, die haben richtig so Angst bekommen. Grauen packte sie, aber nicht Jesus. Es entsteht ein unsichtbarer Kampf zwischen Jesus und den bösen Geistern. Und wir haben das Vorrecht, wir haben so ein kleines Fensterchen, wo wir reinschauen können, was sich da unsichtbar manchmal abspielt. Für ein paar Minuten wird der verborgene Konflikt für uns sichtbar. Und Jesus spricht zuerst: Verlass diesen Mann, du böser Geist. Und der Geist gerät in Panik. Was willst du von mir, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Vers 7. Jesus will den Mann zurückgewinnen. Aber die Dämonen sind für Jesus Christus keine Herausforderung. Sie stellen auch keine Bedrohung dar für ihn. Sie haben diese Stimme schon früher immer wieder gehört. Wenn Gott einen Befehl gegeben hatte, ich sag mal so Befehl oder Anweisungen oder was auch immer, dann reagierten die Dämonen gleich. Sie beginnen zu bitten, sie beginnen zu flehen, sie waren so klein geworden und sie baten, auch jetzt in diesem Augenblick, baten sie Jesus, vertreibe uns nicht aus dieser Gegend. Und wenn wir Lukas Evangelium noch hinzunehmen, da wird ganz deutlich gesagt, wir wollen nicht in den Abgrund, vermutlich in die Zentrale des Teufels, wo die auch immer jetzt ist. Denn wer zurückkam, ich meine, ein böser Geist, ein gefangener Engel, in die Zentrale, der hatte es sehr schwierig dann gehabt. Und wir wollen hier in dieser Gegend bleiben. Allein schon Jesu Erscheinung ist eine Demütigung für alle Dämonen. Sie haben zwar den Mann aus dem Gebiet der Gadarener in ihrer Gewalt, aber da kam jetzt Jesus, da kam jetzt Gott. Und eine ganze Region haben sie in Furcht gehalten. Jetzt flehen sie Jesus um Erbarmen. Merkwürdig. In der Gegenwart Jesu werden die Dämonen zu kriechenden Schwächlinge. In der Nähe war aber eine Schweinenherde. Und in dieser Schweinenherde kann man sich sicher fühlen, meinten die Dämonen. Diese Logik kann ich nicht verstehen, aber wahrscheinlich dachten sie, besser in die Schweine zu fahren, als zurück zu dem Teufel zu gehen. Und die Dämonen bitten Jesus, in die Schweine fahren zu dürfen. Und Jesus stimmt zu. Und der Bericht sagt uns, es waren etwa 2000 Schweine. Nun stellt euch vor, diese Dämonen fahren in die Schweine jetzt rein. Was passiert mit den Schweinen? Hat jemand schon ein Schwein gehört, wer schreit? Ein Schwein? Und wenn jetzt 2000 Schweine los, nicht brüllen, aber schreien, ja, was passiert dann? Das war ja ein Gekreische, das kann ich mir vorstellen, das war echt laut, vor allem dann in das Wasser und sind dann ersoffen. Meine Güte. Ich habe mir die Frage gestellt, was haben die Jünger in dieser Zeit gemacht? Was haben die gemacht? Ja, natürlich, die haben sich das Ganze angeschaut und diesen Dialog sich angehört zwischen Jesus und den bösen Geistern und so weiter. Sie haben natürlich auch in dieser Zeit nichts unternommen. Ja, was könnten sie auch machen? Sie haben einfach nur die ganze Szene sich angeschaut. Und ich habe dann so die Frage gestellt und ich stelle sie auch euch, kommt das uns bekannt vor? Und zwar, ich habe mal eine Szene beobachten müssen, das war unwillkürlich. Ich wusste, dass die Straße, da wurde ein Graben gegraben, ja, und also war nicht in Deutschland, wenn das in Deutschland passiert wäre, wären manche im Gefängnis gelandet, aber man hat keine Schilder hingestellt, keine Warnung. Ja? Und ich wusste das und auf einmal sehe ich, da fährt einer und ich habe mich an den Kopf gekriegt und ich wusste nicht, soll ich jetzt schreien, was soll ich jetzt machen, ich konnte nichts machen, ich war total hilflos und der Mann ist ums Leben gekommen. Katastrophe. Deswegen, wenn wir in so eine Situation hineinkommen, fühlen wir uns irgendwo hilflos. Wir beobachten diese Welt. Also diese Woche, was da in Frankreich passiert ist, wir beobachten das, wir schauen uns die ganzen Bilder an, die ganzen Berichte und sitzen vielleicht vor dem Fernsehen und sind total hilflos und wissen nicht, wie geschieht es den Menschen? Wie können die Menschen so etwas den anderen antun? Aber das ist ja weit weg, obwohl auch so weit auch nicht. Aber wir beobachten mal die Gemeinde. Also die Gemeinde, die lau ist. So wie in der Offenbarung das dargestellt wird. Was kannst du dagegen machen? Du kannst dir das Ganze anschauen, aber du kannst nichts dagegen tun. Du bist irgendwo hilflos. Oder wenn wir in der Gemeinde, sage ich mal, einen Streit beobachten und versuchen und versuchen und es legt sich nicht und jeder meint, er hätte Recht und du kannst nichts dagegen tun. Du bist hilflos. Wir beobachten manchmal auch unsere Kinder, die, oder auch nicht nur unsere Kinder, überhaupt die Gesellschaft, die heute nichts von Gott wissen will, ich meine jetzt nicht pauschal, aber viele wollen von Gott nichts wissen. Was kannst du dagegen tun? Oder wenn die Kinder die Gemeinde verlassen, nicht mehr die Lust haben, zum Gottesdienst zu kommen, was kann man dagegen tun? Ja, Dominik, du lächelst, aber das ist so. Was kann man dagegen tun? Und wenn der Kampf so heftig wird, dann ist das besser, sich zurückzulehnen und Jesus kämpfen lassen. Bitte versteht mich jetzt richtig. Ja? Und ich meine es folgendermaßen. Ich bin mal mit meiner mittleren Tochter, wir haben so einen kleinen Ausflug gemacht, wir wollten Kräuter sammeln, das war in den Bergen. Und die war zu weit nach oben geklettert, ist dann gestolpert, ja, und konnte sich nicht mehr halten. Zum Glück war ich nicht weit weg, ja, und sie schaute nur auf mich, denn ich war ihre einzige Rettung. Und sie schaute nur auf mich und die konnte auch nichts mehr so sagen, ja. Und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber es ging bergrunter und das waren 3-4 Schritte, war ich unten und habe sie dann aufgefangen. Deswegen ist das gut, wenn wir genauso auf Jesus schauen. Wenn wir hilflos sind, wenn wir nichts machen können, dann ist das gut, wenn wir unseren Blick auf Jesus Christus richten. Im Hebräer 12,2 lesen wir, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Also es ist wichtig, dass wir auf Jesus Christus schauen. Wir müssen nicht, ich sag mal jetzt, auf Probleme schauen. Das heißt natürlich nicht, dass wir sie ignorieren müssen. Aber wenn wir unseren Fokus nur auf die Probleme richten, dann bekommen wir keine Lösung oder können das Problem nicht lösen. Es ist sinnlos, ich sag mal jetzt, auf den Feind zu schauen, auf die Dämonen zu schauen und auf das Schlechte zu schauen und das immer wieder betonen. Es ist sinnlos, es wird uns nicht bringen. Wir besiegen den Feind nicht, können ihn nicht besiegen. Wir können das Problem manchmal nicht lösen. Deswegen ist das richtig, wenn wir einfach uns auf Jesus Christus konzentrieren. Und genau das haben die Jünger auch getan. Und Jesus, er war ruhig geblieben, er war aktiv geworden, aber und er hat diesen Wahnsinnigen, diesen Verrückten, er hat ihn befreit. Und auf einem Friedhof wird ein Mensch zu einem Jünger. Und das ist das Interessante in dieser Geschichte. Doch jetzt passiert etwas Unverständliches, denn die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Es kam eine Reaktion von den Menschen und weil die Schweinenhirten, die sind dann in die Stadt gelaufen und haben die Leute benachrichtigt und dann kamen sie und wir lesen weiter. 15 und 17 in Kapitel 5. Schon bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als das die Leute sahen, bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählten es den anderen. Da baten sie Jesus, fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Als ich das erste Mal diese Geschichte gelesen habe, kann mich noch sehr gut erinnern, habe ich die Frage gestellt, wie bitte? Sie haben Jesus gebeten, er soll weggehen. Er soll sie in Ruhe lassen. Wir brauchen dich hier nicht. Eine an sich interessante Reaktion. Ich hätte erwartet, dass sie zu Jesus gehen und sagen, Dankeschön, du hast uns von diesem Verrückten befreit. Jetzt können unsere Kinder auch in der Nähe spielen, können durch diese Gegend gehen. Jetzt wird dieser Mann uns nicht bedrohen und so weiter. Ja, also das hätte ich erwartet. Er hat uns terrorisiert, aber du, Jesus, hast uns davon befreit. Nein, lesen wir nicht. Ich stelle eine Frage. Was bewegt Menschen dazu, Schweine und Verrückte der Gegenwart Gottes vorzuziehen? Was bewegt Menschen dazu? Sind das vielleicht wirtschaftliche Vorteile? Sind die wichtiger als die Befreiung eines Menschen? Noch ein Vergleich oder noch eine Frage. Was bewegt eine Gemeinde dazu, den sanften Schlummerzustand der Erweckung vorzuziehen? Angst, sich Gott ganz hinzugeben? Noch eine Frage. Was bewegt einige Gemeindeglieder dazu, die starren Traditionen der Vergangenheit dem lebendigen Gott der Gegenwart vorzuziehen? Und ich weiß nicht, welche Antwort ihr jetzt für euch habt. Ich habe eine Antwort. Es ist die Angst vor Veränderungen. Es ist die Angst vor Veränderungen. Veränderung ist eine harte Arbeit. Und diese Menschen, die mussten sich jetzt umstellen, ja? Es gibt den Verrückten nicht mehr und es gibt auch die Schweine nicht mehr. Harte Arbeit kam auf sie zu. Es ist leichter, immer den gleichen Weg zu gehen. Es ist viel einfacher. Aber wenn irgendwelche eine Veränderung ins Leben kommt, dann haben wir Angst. Und deswegen haben sie gebeten, Jesus wegzugehen. Jesus war nicht willkommen. Jesus ist auch gegangen. Er will auch nicht bei den Menschen bleiben, die seine Gegenwart nicht wollen. Aber Jesus befreite diesen Menschen. Und ich lese noch zwei Texte. Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm, nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Wir merken hier, Jesus hat ganz andere Pläne für diesen Menschen. Ja, er sagt nicht, geh erstmal jetzt studieren oder geh mit mir zusammen. Er schickte den Menschen zurück in die Familie. Ich hätte das nicht getan. Jesus tut das noch heute. Und zwar, könntest du auch so ein Missionar sein? Vielleicht denkst du, ich bin unfähig, das zu machen. Vielleicht haben wir die Vorstellung, ich muss begabt sein, um das zu tun. Oder ich muss ausgebildet werden. Natürlich ist das immer ein Vorteil, wenn man eine Ausbildung gemacht hat. Doch was sagte Jesus zu den Besessenen und jetzt auch Befreiten? Er sagt, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Musst du eine Ausbildung machen, um deine Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast, um deine Erfahrung, die Gott dir geschenkt hast, musst du eine Ausbildung machen? Ich glaube nicht. Du kannst das so erzählen. Was erzählte das Mädchen Naaman, der krank geworden ist in Samarien? Sie sagte zu ihm, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. War das viel? Ein Satz, den wir in der Bibel lesen, dass dieses Mädchen gesagt hat zu einem Menschen, der krank geworden ist. Es war nur ein Satz. wenn du nach Israel kommen würdest, zu dem Propheten Elisa, dann würdest du gesund werden. Ist das ein Problem, für ein Kind in der Gemeinde zu beten? Ist das schwierig, für jemanden zu beten überhaupt? Ich glaube nicht. Ich kenne eine Gemeinde, die hatte ihre Kapelle nicht weit vom Friedhof. Und jedes Mal nach der Beerdigung haben sie einfach Menschen eingeladen und haben versucht, diese Menschen zu trösten. Das ist alles, was sie gemacht haben. Und jedes Mal sind Menschen auch gekommen nach der Beerdigung und haben sich trösten lassen. Deswegen will Jesus auch aus uns, aus dir persönlich, einen Missionar machen. Das Einfachste, was du machen kannst, was ich machen kann, die Erfahrung, die Gott uns geschenkt hat, die er dir geschenkt hat, den anderen zu erzählen. Deswegen, Jesus hat das für diesen Menschen gemacht und Jesus macht das auch für dich. Der Herr segne uns dabei. Amen.